ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Was motiviert uns Menschen? Wonach haben wir Verlangen? Antworten bekommen wir von Professor Nils Krömer. Herzlich willkommen bei uns in SWR 1 Leute.
Ja, freut mich.
Sie sind Neurowissenschaftler und Psychologe und erforschen das sowohl an der Uni in Tübingen als auch in Bonn. Was ist es denn, was uns Menschen motiviert?
Also wir haben natürlich ganz verschiedene Motive. Im Alltag denken wir häufig gar nicht darüber nach, was uns jetzt antreibt. Wir haben einen Tagesplan, vielleicht haben wir gewisse Ziele, die wir auch über einen Zeitraum von einer Woche, einem Monat oder einem Jahr erreichen wollen. Aber wenige von uns verfolgen jetzt wirklich sehr zielgerichtet langfristige Ziele dann auch. Und es ist so, dass wir eigentlich relativ viel von der Zielverfolgung auch auslagern und das eher intuitiv handhaben.
Also gar nicht so einfach zu beantworten. Hör ich schon raus, ist die Frage nach Verlangen einfacher zu beantworten?
Verlangen ist tatsächlich etwas, was man einfacher fassen kann. Wir können darüber sehr gut berichten. Also wir können sagen, was wir zum Beispiel gern essen, was uns viel bedeutet, wo wir Freude haben. Es gibt natürlich auch Betroffene, die können das nicht so gut. Und da muss man mitunter auch mit Behandlung versuchen anzusetzen, weil dieses Verlangen auch einen wichtigen Aspekt von unserem Leben darstellt. Wenn wir plötzlich nicht mehr das Verlangen haben, bestimmte Dinge zu unternehmen, dann schlägt das auch relativ schnell auf unsere Gesundheit durch und wir fühlen uns nicht so gut. Und auf Dauer ist ein Leben ohne Verlangen auch etwas, was nicht erstrebenswert ist. Das heißt, es ist wichtig, diese Belohnung auch im Alltag zu erfahren.
Ja, da schwinden dann wahrscheinlich auch die Ziele, wenn das Verlangen nicht mehr da ist. Nur sind ja nicht alle Menschen gleich. Die einen erreichen ihre Ziele scheinbar ganz mühelos. Andere erliegen jeder Versuchung. Haben Sie das wissenschaftlich erforscht, woran sowas liegt?
Ja, also es gibt vereinfacht gesagt so zwei verschiedene Elemente, die dazu beitragen, wie wir mit Verlangen umgehen. Auf der einen Seite gibt es diese unterbewusste Komponente. Das heißt, wir sehen irgendeine Belohnung in unserem Umfeld, vielleicht was zu essen, was uns gut schmeckt. Und dann haben wir ein Signal in unserem Belohnungssystem auch. Und je stärker das ist, desto stärker ist in der Regel auch dieser Impuls, dass wir uns diese Belohnung annähern wollen, vielleicht das Essen auch zu uns nehmen wollen. Und das ist dann relativ automatisch, was auch abläuft. Und gleichzeitig gibt es noch einen kontrollierteren Prozess, der eher über präfrontale Areale auch gesteuert wird, auch willentlich gesteuert werden kann. Und damit können wir unser Verlangen in geordnete Bahnen lenken. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit nur darüber nachdenken würde, was ich gern essen würde, dann könnte ich mich auf dieses Gespräch auch schlecht konzentrieren. Das heißt, ich muss dieses Verlangen erst einmal hinten anstellen und muss damit umgehen. Und beides ergibt dann praktisch auch unsere Möglichkeit, Verlangen auch in die Zukunft zu verschieben und damit umzugehen, um auch gewisse andere Ziele in den Vordergrund zu stellen.
Wenn Sie drei Leute sehen, können Sie aber wahrscheinlich nicht sagen, der kann das Verlangen besser steuern als der andere, oder ist das irgendwie optisch sichtbar?
Also tatsächlich ist es manchmal nicht so einfach zu sagen, ob der Belohnungsimpuls viel stärker ist oder die Kontrollfähigkeiten schlechter ausgeprägt sind. Es gab lange Zeit in der Forschung auch eine Debatte darüber, inwiefern bei Personen mit Übergewicht oder Adipositas dann auch diese Kontrollfähigkeiten schlechter ausgeprägt sind. Also ist es vielleicht einfach so, dass sie das zu essen sehen und dann nicht erfolgreich bremsen können, dass sie eigentlich nicht so viel essen sollten. Und da gibt es eine ganze Reihe von Studien inzwischen dazu, die nahelegen, dass Personen mit einem Übergewicht nicht schlechtere kognitive Kontrollfähigkeiten haben. Das sind eher andere Prozesse, zum Beispiel was die Sättigung angeht, die ein Risiko darstellen können. Und das ist nicht so, dass es einfach mangelnde Willensstärke ist, die das zeigt, dass man zu viel Gewicht hat.
Sie erforschen Motivation und Verlangen. Es gibt ja so Sachen, auf die wir wirklich schwer verzichten können. Also eine Tüte Chips wird in der Regel nicht alt, die muss dann ganz weg. Oder bei Fastfood hat man auch den Eindruck, da ist irgendwas drin, was das Verlangen verstärkt. Warum fällt uns der Verzicht dabei so besonders schwer?
Ja, also viele Lebensmittel, die wir besonders dann suchen, wenn es uns nicht so gut geht oder wenn wir gestresst sind, die haben relativ viel Energie. Und diese kaloriendichten Lebensmittel, die werden auch häufig dann als Comfort Food bezeichnet. Das heißt, sie sind mit gewissen Erinnerungen damit verknüpft, dass wir uns etwas gönnen Und die haben auch so eine anziehende Wirkung, gerade dann, wenn es uns schlecht geht. Und das ist tatsächlich ein sehr interessanter Prozess, der da im Hintergrund auch läuft. Es ist so, dass wir natürlich über den Geschmack in der Regel sagen können, wie viel Kalorien sind in etwas enthalten, was wir vielleicht auch noch nicht gegessen haben. Wenn sich das so ein bisschen cremig anfühlt, dann ist das ein Mundgefühl, was darauf hindeutet, dass vielleicht Fett enthalten ist. Wenn
läuft
es sehr
uns
süß
das Wasser
ist,
wahrscheinlich schneller im Mund zusammen.
Genau, wenn es sehr süß ist, dann können wir das auch über den Geschmack gut feststellen. Aber entscheidend ist dann auch, dass wir nochmal, wenn die Nahrung in unseren Magen ankommt, das Ganze abgleichen, wie viel Energie ist tatsächlich enthalten. Und dieses Belohnungssignal, das wird auch über körpereigene Signale an das Gehirn weitergeleitet und führt dann dazu, dass wir diese energiedichten Lebensmittel auch präferieren und dass wir darüber auch lernen, die in der Zukunft wieder zu konsumieren, weil sie uns gut tun sollen.
Nur wäre es ja ganz vernünftig, wenn wir anders programmiert wären, wenn wir uns im Grunde sagen würden, ja, der Gemüseteller ist eine gute Belohnung. Sie beschäftigen sich jetzt so intensiv mit den Themen. Können Sie sich inzwischen mit dem Gemüseteller belohnen?
Ich würde auch gern diesen Mechanismen entkommen, aber unser Körper ist natürlich so gestrickt, dass er erst einmal dafür sorgt, dass wir gut überleben können. Und da war es in unserer Vergangenheit sehr wichtig, dass wir erkennen, welche von den Lebensmitteln, die in unserer Umwelt sind, sind denn eigentlich sehr energiedicht. Es gab relativ viele energiearme Optionen. Man könnte jetzt Gemüse essen zum Beispiel, aber man muss relativ viel Gemüse nur essen, um seinen Tagesbedarf zu decken. Und deswegen haben wir diesen Anreiz- und Verlangensmechanismus auch, um energiedichte Nahrung zu suchen. Heute ist unsere Umwelt ganz anders und wir müssen eigentlich neue Strategien auch entwickeln, damit umzugehen.
Geht sowas wirklich dann immer noch? Wir kennen immer so Geschichten, ja, das hat mit dem Säbelzahntiger zu tun, weil wir dann viel Energie brauchten, damit wir schnell wegrennen können. Hat sowas immer noch damit zu tun?
Also ich glaube, wir unterschätzen, wie langsam sich der Körper auf veränderte Umwelten da teilweise anpassen kann. Es ist noch gar nicht so lange der Fall, dass wir wirklich in dieser Art von Überflussgesellschaft auch leben, in den Industrienationen, dass wir viel mehr zu essen erst einmal zur Verfügung haben, als wir konsumieren müssen. Und in gewisser Weise ist es natürlich auch so, dass wir immer dazu angeregt werden, eigentlich mehr zu essen oder mehr zu kaufen, als wir notwendigerweise konsumieren müssten, um unseren Energiebedarf zu decken. Und ich glaube, es ist ganz schwierig, die Gesellschaft dann wiederum so auszutarieren, dass man vielleicht auch gewisse Anreize nicht schaffen will. Es wird kontrovers diskutiert, ob man zum Beispiel zusätzliche Abgaben auf bestimmte Lebensmittel machen soll, ob man Werbung einschränken sollte, vielleicht für Kinder. Das alles ist auch eine gesellschaftliche Frage, die wir am Ende beantworten müssen.
Und diese Reize, also so ein Verlangen, das gibt's ja in den unterschiedlichsten Bereichen. Wir haben jetzt gerade übers Essen gesprochen, aber gibt's ja auch bei Social Media. Zielt ja sogar drauf ab, dass es für manche wie eine Sucht ist. Liegt das dann auch an der Belohnung?
Ja, also Social Media nutzt Belohnungsmechanismen ganz ausdrücklich, um die Nutzer an ein gewisses Produkt, eine Plattform zu binden. Also das offensichtlichste Beispiel sind natürlich die Likes oder auch, dass man etwas mit den anderen Menschen in seinem Netzwerk teilen kann. Und eigentlich geht es darum, in gewisser Weise auch die Rückmeldung aus dem Umfeld zu bekommen, aber auch vielleicht Status, sozialen Status dazu vermitteln. Und gerade für Jugendliche ist es natürlich ein wichtiges Motiv, auch da sichtbar zu sein, Anerkennung im eigenen Umfeld zu finden. Und da finden wir häufig auch ein problematisches Verhalten im Umgang mit sozialen Medien, dass man dann vielleicht andere Kontakte auch eher vernachlässigt und gleichzeitig viele Jugendliche sogar sagen, dass sie das Gefühl haben, dass ihnen ein übermäßiger Konsum dieser Plattform gar nicht gut tut. Und das ist natürlich auch wieder etwas, wo man versuchen muss anzusetzen. Gegebenenfalls kann man Plattformen zum Beispiel auch so regulieren, dass sie zumindest für Jugendliche keine Gefahr der Abhängigkeit darstellen würden.
Das ist ja genau die Frage. Wie erforschen Sie das denn, wenn Sie sagen, ja, wir erforschen, wie wir uns gesund belohnen können? Also noch mehr Zeit bei Social Media zu verbringen, wäre eben keine gesunde Belohnung. Was wäre es denn dann aber?
Ja, es gibt sicher auch gesündere Möglichkeiten, Social Media zu nutzen. Ja, also wenn man zum Beispiel an Sportvideos oder sowas denkt, diese Arten von Inhalten sind ja jetzt nicht per se problematisch. Ich glaube, das Problem ist, dass wir relativ wenig Möglichkeiten haben für Kinder und Jugendliche, das zu steuern, was sie da sehen und womit sie interagieren. Und das ist natürlich auch das, wo wir in der Forschung versuchen anzusetzen, welche Möglichkeiten haben wir denn, mit gewissen Stellschrauben dafür zu sorgen, dass ein Produkt, eine Online-Plattform nicht abhängiges Verhalten vielleicht auch induzieren würde. Und da muss man gegebenenfalls auch von Seiten des Gesetzgebers dann Einschränkungen machen, um ein gewisses Nutzungsmuster nicht zu ermöglichen. Also es gibt viele natürliche Tätigkeiten, die haben so ein gewisses Ende dann auch. Ja? Also wenn man Fußball spielen geht, das hat eine gewisse Länge, selbst wenn man draußen auf dem Bolzplatz unterwegs ist. Aber Social Media lässt sich in dem Sinne eigentlich fast nicht ausschalten. Und es ist relativ schwer auch für Eltern in einem gewissen Alter dann diese Nutzungszeiten genauso zu regulieren, wie das mit anderen Alltagsaktivitäten möglich wäre.
Ja, macht Ihre Forschung denn dann überhaupt Sinn? Oder ist es dann so, wie Sie gerade sagen, ja, es braucht vom Gesetzgeber eine Regulierung, weil wir können mit der Forschung auch nichts ausrichten?
Also wir versuchen natürlich auch Menschen zu helfen, unabhängig davon, welche Regelungen der Gesetzgeber macht. Das haben wir natürlich nur bedingt unter Kontrolle. Da kann man Empfehlungen geben, aber am Ende ist das eine gesellschaftliche oder eine politische Entscheidung. Wir versuchen aber auch Personen zu helfen, wenn sie zum Beispiel Probleme mit ihrem Verhalten haben. Und ich glaube, es ist noch relativ neu, dass man das so versteht, dass eigentlich jede Art von Verhalten, was wir nicht unbedingt möchten, auch wieder so behandelt werden kann, dass wir vielleicht eine Verhaltensumstellung machen. Wir sehen das primär aktuell im Zusammenhang mit abhängigen Verhalten zum Beispiel. Aber gerade wenn es ums Thema Ernährung wiederum geht, ist es ja vielleicht nicht so, dass man erst warten muss, bis jemand übergewichtig und adipös ist, dass man auch schon Hilfe bereitstellen würde. Aber das ist gar nicht so einfach, dahin zu kommen, dass wir sagen, wir versuchen, bessere Methoden zur Verhaltensänderung auch zur Verfügung zu stellen. Und da gibt es jetzt auch eine ganze Menge an modernen Methoden, die
haben Sie ein praktisches Beispiel?
Ja, also wenn es jetzt um Umstellungen im Alltag geht, wir wissen, dass wir relativ schwer Gewohnheiten erstmal loswerden können. Ne? Das wird auch immer thematisiert im Zusammenhang mit, vielleicht will man das Rauchen aufgeben. Und das wäre eine klassische Sucht. Aber vielleicht will man auch gewisse Lebensmittel dann vermeiden und braucht aber Unterstützung, um dahin zu kommen. Und da wäre es natürlich wünschenswert, wenn wir Verfahren wie nicht-invasive Hirnstimulation auch einsetzen könnten, um so eine Verhaltensumstellung gezielt zu unterstützen, weil wir vielleicht die Möglichkeit haben, damit auch das Gehirn in einen besseren Zustand zu versetzen, um das Verhalten anders aufzustellen.
Nicht-invasive Hirnstimulation haben Sie da gerade angesprochen. Das ist ein Stichwort. Das hat auch ganz viel zu tun mit einem Nerv, der immer wieder angesprochen wird, nämlich mit dem Vagusnerv. Sie erforschen auch das. Der Vagusnerv, der wird im Englischen the wandering nerve genannt. Wo sitzt er denn? Wandert der wirklich?
Ja, also man spricht auch von einem umherschweifenden Nerv. Daher wird der Name auch abgeleitet. Und der wird so genannt, weil er praktisch alle unsere wichtigen Organsysteme mit dem Gehirn verbindet. Also nicht nur der Verdauungstrakt, der Magen und der Darm sind mit dem Gehirn darüber verbunden, auch das Herz und die Lunge. Und die Funktion des Vagusnervs besteht praktisch darin, dass Informationen von diesen Organen an das Gehirn sehr schnell weitergeleitet werden kann. Man kann sich das wirklich wie eine Datenautobahn auch vorstellen, innerhalb von wenigen Millisekunden können Informationen von den Organen an das Gehirn weitergeleitet werden. Und der Großteil der Informationen über den Vagusnerv kommt tatsächlich von den Organen. 80% ungefähr der Informationen kommt von den Organen an das Gehirn und nur 20% wird wieder zurückgespielt, um dann auch die Geschwindigkeit der Verdauung zum Beispiel zu regulieren.
Klingt so, als sei der Vagusnerv sowas wie eine Schaltzentrale zwischen Organ und Gehirn. Stimmt das?
Ja, also so stellen wir uns das tatsächlich vor. Also es gibt gewisse Fasern innerhalb des Vagusnervs, die dann bestimmte Informationen von den Organen an das Gehirn weiterleiten. Und was wir jetzt zum Beispiel machen können, ist, wir können versuchen, mit elektrischen Impulsen diesen Nerv auch anzuregen, sodass wir vielleicht Signale, die vom Körper kommen, auch gezielter verstärken können.
Wo sitzt der Nerv dann?
Der Nerv, der verläuft eigentlich überwiegend unter der Hautoberfläche, relativ tief. tief, aber es gibt eigentlich zwei Stellen am Körper, wo er so nah an der Oberfläche verläuft, dass wir Elektroden auch verwenden können, die wir an der Haut platzieren. Einerseits ist das zervikal am Hals und andererseits ist das am Ohr, wo wir uns zunutze machen können, dass der Nerv nur wenige Millimeter unter der Hautoberfläche verläuft.
Vagusnerv ist so ein Thema, das ist jetzt immer häufiger von Wellness-Influencern zu hören. Das scheint irgendwie ein Hype zu sein. Wie kommt denn das?
Ich glaube, es gibt relativ viele Heilsversprechen in Verbindung mit dem Vagusnerv. Und da muss man fairerweise sagen, dass es zwar Hinweise gibt aus der Forschung, dass man mit dem Vagusnerv verschiedene Aspekte vielleicht gut auch behandeln könnte. Allerdings ist das, was man jetzt gerade auch in den sozialen Medien zu dem Thema sieht, weit über das hinaus, was wir jetzt gesichert zur Wirksamkeit von gewissen Verfahren auch sagen können.
Also wenn einer sagt, streich dir über die Ohrläppchen, das ist total gut, weil es das ganze System beruhigt, dann stimmt das teilweise oder ist erfunden oder was sagt die Wissenschaft?
Ja, also es gibt gewisse Punkte, wo man vielleicht auch durch Massagen dann Auswirkungen auf den Vagusnerv erzeugen kann. Tatsächlich scheint es aber so zu sein, dass das auch nicht bei allen Personen wirklich gut funktioniert. Wir wissen, dass es sehr unterschiedlich ist, wie der Vagusnerv auch verläuft. Und es gibt die Möglichkeit auch durch Massagen das anzuregen, aber nur bei einigen Personen gibt es Hinweise darauf, dass damit der Vagusnerv ausreichend auch stimuliert wird, um zum Beispiel das Gehirn zu beeinflussen. Und das ist, glaube ich, auch eine Schwierigkeit, dass natürlich viele von den Verfahren auch eher auf eine Art Placebo-Effekt dann setzen oder das mit dem Vagusnerv in Verbindung setzen, obwohl nicht ganz klar ist, ob das zum Beispiel vergleichbar ist zu einem medizinischen Gerät, was den Vagusnerv so stimuliert, dass man das auch messbar im Gehirn feststellen kann, dass Veränderungen im Gehirn auftreten.
Worauf hat der Vagusnerv Einfluss? Wir haben ja jetzt schon einiges gehört. Da gibt es einige Erkrankungen, wo der eine Rolle spielt. Welche?
Dadurch, dass der Vagusnerv ganz unterschiedliche Organsysteme mit dem Gehirn verbindet, kann man sich tatsächlich auch eine therapeutische Wirkung bei vielen Erkrankungen vorstellen. Das führt dazu, dass aktuell wirklich sehr viele Erkrankungen auch untersucht werden, ob man da jetzt die Vagusnervstimulation sinnvoll einsetzen könnte. Die beste Studienlage gibt es eigentlich zum Thema Epilepsie und Depression. Da wird auch eine invasive Vagusnervstimulation schon seit mehreren Jahrzehnten eingesetzt.
Invasiv heißt?
Invasiv heißt, dass da tatsächlich eine Art elektrischer Schrittmacher auch platziert wird durch eine Operation, der dann in einer Art und Weise den Vagusnerv stimuliert, dass man es nicht mehr auch wahrnehmen kann.
Das wäre elektrisch, oder?
Das ist auch elektrisch, ja. Aber man kann es eigentlich nur so daran erkennen, dass zum Beispiel vielleicht auch gewisse Wechselwirkungen mit der Stimme existieren, dass man dann eine etwas gebrochenere Stimme hat, wenn die Stimulation erfolgt. Bei der nicht-invasiven Vagusnervstimulation, da regen wir auch sogenannte sensorische Fasern an. Das heißt, wir merken, dass das da stimuliert wird und können das auch dann nicht ausblenden, dass da eine Stimulation passiert. Und bei diesen Erkrankungen Epilepsie und Depression, da hat man schon vergleichsweise gute Erfahrungen auch damit gemacht. Aber gleichzeitig sind die Mechanismen nicht so gut verstanden, weswegen es antidepressiv wirkt, dass man jetzt klar sagen kann, hilft es nicht vielleicht auch bei anderen traumatischen Erkrankungen, hilft es vielleicht nicht auch bei Angsterkrankungen oder Abhängigkeitserkrankungen. Deswegen werden jetzt viele verschiedene Erkrankungen auch untersucht oder auch Verdauungsbeschwerden ist ein mögliches Anwendungsfeld. Bei Parkinson gibt es Studien, die aktuell laufen. Also das ist sehr offen noch.
Das scheint ja unglaublich viel zu sein, was dann immer wieder zu hören ist, so einfache Tipps für den Hausgebrauch. Man solle einfach mal so machen und dadurch würde der Vagusnerv schon stimuliert und es täte uns gut und würde unser Nervenkostüm beruhigen. Was sagt die Wissenschaft? Ist da was dran?
Ja, also ich denke, es gibt viele Entspannungsverfahren, die man durchaus im Alltag auch mal ausprobieren sollte. Ich denke, wir müssen das so ein bisschen davon trennen, was wir jetzt gesichert sagen können, wie viel darüber über eine Aktivierung des Vagusnervs passiert. Das Gleiche gilt für so Anwendungen wie Summen oder auch die Stimulation, indem man zum Beispiel den Hals massiert. Das kann sein, dass es einigen Personen hilft, und dass das auch über den Vagusnerv vermittelt ist. Man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass das aktuell schon gesicherte Erkenntnisse wären.
Untersuchen Sie sowas denn zum Beispiel wie das Summen, ob das Einfluss hat? Oder sagen Sie, oh nee, das ist uns jetzt zu langweilig zu erforschen?
Ich glaube, es gibt noch so viele Fragen bei der Anwendung, selbst mit der gesicherten Vagusnerv-Aktivierung über die medizinischen Produkte, dass wir selbst jetzt keine Studien dazu durchführen. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es mehr Studien auch gibt zur Vergleichbarkeit von diesen alternativen Verfahren, um den Vagusnerv vielleicht anzuregen. Bisher muss man sagen, gibt es leider relativ wenige Studien, die zum Beispiel eine elektrische Stimulation des Vagusnervs vergleichen mit den alternativen Verfahren, die auch den Vagusnerv aktivieren sollen. Deswegen können wir relativ schlecht beantworten, ob sie ähnlich gut abschneiden würden. Was man allerdings sagen kann, ist, dass zum Beispiel Entspannungsverfahren sehr gut etabliert sind in ihrer Wirksamkeit, was zum Beispiel auch das Stresserleben angeht. Und dass es auch plausibel ist, dass das über den Vagusnerv vermittelt ist. Selbst wenn wir da auch noch nicht bis ins letzte Detail verstehen, wie das mit einer elektrischen Stimulation auch vergleichbar wäre. Aber Atemübungen sind ein sehr wirksames Verfahren.
Wenn Sie jetzt beispielsweise in Sachen Long-Covid forschen, da hoffen ja sehr viele Betroffene auf Behandlungsmethoden. Wie gehen Sie denn da in der Forschung vor?
Ja, was wir mit der Stimulation des Vagusnervs erreichen wollen, ist, dass wieder eine bessere Erholung gerade nach Anstrengung möglich ist. Viele Betroffene haben uns berichtet, dass eines der wesentlichen Probleme in Verbindung mit der Erkrankung ist, dass sie das Gefühl haben, dass alltägliche Aufgaben bereits sie überfordern können und dann auch zu einer lang anhaltenden Verschlechterung des Gesundheitszustandes führen können. Man spricht auch von Fatigue.
Das große Erschöpfungssyndrom.
Als eines der wesentlichen Symptome. Und wir kennen das auch von anderen Erkrankungen. Wir kennen das im Rahmen von anderen postviralen Erkrankungen, aber auch der Depression. Und wir haben aus anderen Studien schon festgestellt, dass die Vagusnervstimulation helfen kann, dass sich zumindest auch die Stimmung nach Anstrengung schneller erholt, wenn man das Ganze mit einer Vagusnervstimulation kombiniert. Und wir versuchen nun zu untersuchen, ob die Stimulation im Vorfeld einer drohenden Anstrengung vielleicht auch die Erholung nachhaltig verbessern kann und damit diesen Crash, den viele Betroffene berichten, auch abfedern kann.
Wenn Sie den Vagusnerv stimulieren, wie machen Sie das? Mit einem Gerät von außen? Wie funktioniert sowas?
Ja, wir haben kleine Stimulationsgeräte im Einsatz, die auch für den Gebrauch zu Hause zugelassen sind. Das ist ein großer Vorteil von der Vagusnervstimulation, dass wir damit auch Patienten erreichen können, die sehr stark eingeschränkt sind und vielleicht nur eingeschränkt auch an einem anderen Therapieangebot teilnehmen könnten. Und so ist es möglich, über einen Zeitraum von bis zu 3 Monaten auch die Stimulationseffekte zu beobachten und von zu Hause aus hauptsächlich anzuwenden. Und das ist, glaube ich, auch die große Hoffnung in Verbindung mit der nicht-invasiven Vagusnervstimulation, dass wir sie auch an schwerstkranke Patienten bringen können, weil sie von zu Hause gut eingesetzt werden kann. Und soweit wir das auch aktuell abschätzen können, ist sie vergleichsweise nebenwirkungsarm. Man muss natürlich gerade bei Patienten den Gesundheitszustand abklären. Das sollte auch dann immer in Rücksprache mit einem Arzt auch erfolgen. Aber dann kann man sie eigentlich gut zu Hause einsetzen und idealerweise auch von den Wirkungen profitieren.
Laut einer Studie essen depressive Menschen anders als gesunde Menschen. Und Sie sagen, diese Erkenntnis, die könnte zu neuen Therapieansätzen führen. Wie anders essen Depressive denn?
Ja, das ist eigentlich schon sehr spannend auch für uns gewesen. Es gibt schon seit langem eigentlich die Erkenntnis, dass Patienten mit Depressionen sowohl mehr Appetit haben können, als auch weniger Appetit während einer depressiven Episode. Das kennt man auch so ähnlich, wenn es uns nicht so gut geht oder wenn wir Stress haben, dass es Personen gibt, die mehr essen und andere, die weniger essen. Was man bisher eigentlich nicht so gut verstanden hatte, war, dass wenn wir darauf runtergehen, was eigentlich die Lebensmittel so an Nährstoffen enthalten, dass wir dann auch relativ klare Zusammenhänge mit Symptomen der Depression dann finden können. Und das sieht praktisch so aus, dass Patienten besonders kohlenhydratreiche Nahrung bevorzugen. Und da ist es auch so, dass sie eher Nahrungsmittel abwerten, die viel Fett und viel Protein enthalten. Es sei denn, sie kommen auch mit sehr viel Kohlenhydraten. Dann wird das praktisch auch kompensiert. Das
kommt
heißt,
da Fastfood wieder ins Spiel oder woran?
Fastfood eigentlich schon wieder ins Spiel oder auch eigentlich der Begriff des Comfort Food. Wir wissen, Comfort Food, das, was uns gut tut, das ist in der Regel meistens auch eine Kombination aus Kohlenhydraten und Fett. Mhm. Also wirklich das, was sehr viel Energie hat.
Ja.
Und das ist auch das, was Patienten eher bevorzugen im Vergleich zu Lebensmitteln, die vielleicht nur Fett enthalten und auch sehr energiedicht sein können.
Nur stellt sich für Sie als Wissenschaftler doch die Frage wahrscheinlich, was ist Henne und was ist Ei? Also wenn Depressive mehr Kohlenhydrate essen, stellt sich die Frage, ob Kohlenhydrate für Depressionen verantwortlich sind. Haben Sie da eine Antwort?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Und leider gibt es da noch keine so guten längsschnittlichen Daten. Es gibt gewisse Hinweise darauf, dass es auch genetische Risiken gibt. Einerseits für Depressionen und dann auch für Unterschiede in der Ernährung. Und gleichzeitig ist es nicht so einfach, dass man sagen kann, wenn man jetzt die Kohlenhydrate weglässt, dann würde man eine Depression lindern können. Dazu gibt es tatsächlich Studien und die deuten eher darauf hin, dass es nicht zu einer Verbesserung in der depressiven Symptomatik führt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen kontraintuitiv aus meiner Sicht. Wir beschäftigen uns ja auch mit dem Thema Verlangen und jetzt stellen wir uns vor, man soll als depressiver Patient noch auf das verzichten, was man eigentlich am liebsten essen würde, ja, bei dem, wie vielleicht auch andere Belohnungen schon gedämpft sind. Ich glaube, das ist nicht der richtige Therapieansatz.
Ja, aber wir können dann auch festhalten, Süßigkeiten stellen keine Depression her.
Ich glaube, das können wir auf jeden Fall schon festhalten. Es ist nicht so, dass man einfach durch eine schlechte Ernährung depressiv wird. Ich glaube aber trotzdem, dass wir über die Ernährung auch mehr Wirksamkeit erzeugen können, wenn wir sie mit in den Blick nehmen für die Behandlung von Personen. Da spielt die Ernährung eher eine untergeordnete Rolle. Und gerade auch, wenn man schaut, so was es zum Beispiel zu essen in den Kliniken gibt, ist da, glaube ich, noch viel Luft nach oben, auch da eine Behandlung ganzheitlicher zu denken und auch darauf zu sorgen, dass wir uns gut und ausgewogen ernähren und dass das auch für unsere Psyche wichtig ist.
Patientinnen und Patienten mit einer Depression haben überdurchschnittlich häufig Darm- und Verdauungsprobleme. Was fangen Sie denn als Forscher mit so einer Erkenntnis an?
Ja, ich denke, das ist schon auch eine spannende Erkenntnis. Ich denke, wenn wir auf psychische Erkrankungen schauen, dann gehen wir vielleicht erstmal davon aus, dass alles, was relevant ist, im Kopf auch stattfindet. Und das ist häufig nicht so klar zu beantworten. Wir wissen aus genetischen Studien, dass es auch gemeinsame genetische Risikofaktoren gibt für Depressionen und verschiedene Erkrankungen des Verdauungssystems. Und auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel das sogenannte Reizdarmsyndrom, wo es auch viele psychische Aspekte gibt, auch Stressreaktionen, die darauf hindeuten, dass die Grenzen zwischen körperlichen Erkrankungen und psychischen Erkrankungen an der Stelle gar nicht so nützlich sind. Wir müssen wahrscheinlich eher auf die Interaktion zwischen dem Verdauungssystem und dem Gehirn schauen, weil im Endeffekt ist es für den Betroffenen egal, ob das jetzt von der Verdauung kommt, ob das vom Gehirn kommt. Wir müssen wahrscheinlich an dieser Schnittstelle ansetzen, um diese Erkrankung zu behandeln.
Und Schnittstelle heißt, da ist ganz häufig die Rede von der Darm-Hirn-Achse. Ist das so eine Schnittstelle, die Sie meinen?
Genau, also die Darm-Hirn-Achse, da gibt es über den Vagusnerv die Möglichkeit, dass Informationen ausgetauscht werden zwischen dem Verdauungssystem und dem Gehirn. Auch über die Blutzirkulation werden natürlich gewisse Hormone an das Gehirn weitergeleitet. Und über die Ernährung können wir das indirekt beeinflussen, auch das Mikrobiom verändern. Auch über andere Lebensstilfaktoren kann man durchaus auf diese Prozesse wirken. Wenn das alles nicht hilft, dann versuchen wir zum Beispiel auch wieder über die Vagusnervstimulation da zu einer Verbesserung in diesem System zu kommen. Und wir konnten auch schon zeigen, dass wir damit zum Beispiel die Kommunikation des Magens mit dem Gehirn verstärken können. Und das erscheint uns sehr vielversprechend auch, um gewisse Fälle in Zukunft besser zu behandeln.
Wenn Sie sich jetzt mit Motivation und Verlangen beschäftigen, wenn Sie unmotiviert sind, was machen Sie aufgrund Ihrer Forschungserkenntnisse? Wissen Sie damit, sich anders umzugehen?
Ja, glücklicherweise ist es bei mir sehr selten, dass ich mich nicht motiviert fühle. Es ist eher so, dass es so viele Aufgaben, die auf mich warten, dass manchmal meine Motivation nicht ausreicht, um die alle zu bearbeiten. Aber ich glaube, es kann tatsächlich helfen, dass man sich seine Ziele nochmal vor Augen hält. Da gibt es gewisse Möglichkeiten, die auch zu visualisieren. Wenn man zum Beispiel eine Verhaltensumstellung macht, wenn man gesünder essen will, dann kann es einem helfen, wenn man auf seinem Schreibtisch oder irgendwo in seinem Arbeitsalltag auch so Hinweisreize integriert, die einen daran erinnern, was man für ein Ziel verfolgt.
Bild vom Gemüseteller.
Bild vom Gemüseteller oder vielleicht auch von der Familie, die einen dazu anhält, wenn man gesundheitliche Beschwerden hat, sein Verhalten zu ändern. Ich glaube, das kann schon helfen, weil es so viele Ziele gibt, die wir immer gleichzeitig erreichen wollen, dass manchmal die langfristigen Ziele eher in den Hintergrund treten. Und wir denken dann, ich kann ja morgen noch anfangen, mein Verhalten zu ändern. Aber eigentlich muss man sein Verhalten sehr konsequent für einen kurzen Zeitraum ändern, damit sich wieder neue, gesündere Gewohnheiten ausbilden. Und diese Phase, da muss man durch.
Dankeschön an den Neurowissenschaftler und Psychologen Nils Krömer von der Uni Tübingen und Bonn.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.